Hallo alle zusammen. Gleich geht's weiter mit dem nächsten Talk, aber vorher noch ein kurzer Block an Ankündigungen. Ihr könnt uns unter dem Hashtag Chance23 auf Mastodon eure Fragen, Wünsche, Memes oder Anmerkungen schicken. Ihr könnt uns ebenfalls im Chat unter irc.hackin.org im Kanal Chance23 eure Fragen schicken, die wir dann an die Speaker weiterreichen können. Es gibt ein Public Viewing im Aquarium im Jitsi. Den Link dazu findet ihr auf unserer Webseite firechance.org. Wir haben einen YouTube- und einen Twitch-Kanal unter dem Namen Firechance. Dort gibt es jeweils auch einen Chat, den wir mitverfolgen. Wenn ihr dort Fragen stellt, können wir diese auch an die Speaker weitergeben. Wir haben einen Hauptstream auf streaming.media.ccc.de mit Relive. Das heißt, ihr könnt dort vorhergegangene Talks ebenfalls anschauen. Noch eine Information für alle Zuschauenden vom 37C3. Wenn ihr uns auf dem 37C3 finden wollt, müsst ihr nur ungefähr paar Kilometer nach unten graben, vom CCH aus gesehen. Wir befinden uns nämlich im Erdmittelpunkt. Der nächste Talk ist Trimental Healthcare zu Hause von Wawuschel. Tanja Wawuschel ist 41 Jahre alt, eine Crazy Cat Lady. Es gab von ihr keinen Talk ohne Cat Content. Sie ist Jurastudentin an der Fernuni Hagen, ist diagnostiziert mit Borderline, ADHS, einer generalisierten Angst- und Panikstörung und einer KTBS. Der Talk geht darum, wir sollten uns mehr Zeit für Mental Health Care nehmen, also mehr für unsere psychische Gesundheit tun. Wawuschel zeigt uns, mit welchen einfachen Schritten das auch zu Hause geht und wie und wo ihr professionelle Hilfe dabei findet, wenn ihr sie braucht und warum die klassischen Therapiemethoden bei neurodiversen Menschen oft nicht so gut funktionieren.
Hallo, willkommen zu meinem Talk Try Mental Health Care in der Home Edition. Ganz wichtig ist mir am Anfang zu sagen, dieser Talk ist von mir persönlich für euch persönlich. Das heißt, es geht um meine Perspektive, meine Erfahrung und meine Meinung. Ich erhebe und behaupte keinen Anspruch auf Vollständigkeit, auf objektive wissenschaftliche Korrektheit und ich sage schon gar nicht, dass meine Meinung die einzige ist, meine Erfahrung das einzige ist, was richtig ist. Das ist meine Meinung, meine Perspektive, meine Erfahrungen. So. Ich studiere, wie ihr schon gehört habt, Jura seit April 23 an der Fernuni. Ein bisschen Jura mache ich auch hier. Und deshalb ist mir wichtig zu sagen, juristische Begriffe wie jedermann und jeder habe ich so übernommen. Insbesondere wenn und weil ich auf das Grundgesetz eingehe. Mir ist schon klar und ich finde auch, dass es jedermann, jede Frau oder jeder heißen sollte. Ehrlich gesagt ist das aber was, das geht im Jurastudium gar nicht, weil es heißt, ey, Leute, denkt an die Zeichenbegrenzung. Und ja, wenn du eine sinnvolle Arbeit schreibst, machen drei Zeichen was aus. Und dann hast du drei Zeichen zu viel und es zieht sich ja dann durch. Das geht nicht. Und außerdem sagen dir alle DozentInnen, lasst das mit TäterInnen oder so, das verwirrt die PrüferInnen. Danke. Danke für euer Verständnis, dass es teilweise nicht gegendert ist. So, zu meiner Vorstellung noch, habt ihr auch schon, denke ich, im Vorplan gesehen, ich bin selber neurodivers, habe diverse psychische Diagnosen, unter anderem Borderline, posttraumatische Belastungsstörung, ADHS. Ich habe entsprechend viel Therapieerfahrung gesammelt in den letzten über 20 Jahren, und zwar ambulant und stationär. Ich bin erwerbsunfähig und habe Pflegestufe 2. Ich teile mein Zuhause mit Habrock. Dem klaue ich manchmal aus Versehen den Schuh. Frage mich dann, warum ich so komisch laufe, bis Habrock mir hinterher ruft: Tanja, gibst du mir bitte meinen Schuh zurück? Naja, Habrock ist übrigens ein Fake-Account von mir. Habt ihr vielleicht aus meinem Sabah-Mobbing-Talk erfahren? Ich habe zwar nun keine Ahnung von seinen Geschichten aus der Koboldgruft, aber gut. Vielleicht kennt ihr auch meinen Hashtag nach 19 Jahren zu den Ehrungen und Währungen einer Beziehung zweier neurodiverser Menschen. Ich habe ja ADHS, bin also eher so ein bisschen chaotisch und so. Habrock ist eher sehr tendenziell strukturiert, weil Autist. Genau. Wir teilen uns zu Hause mit River, Soxy, Batman, Finn und Hope. Und wir alle dürfen wohnen bei der Chefkatze NASA, die auch einen eigenen Mastodon-Account hat, @Gurkenkatze. Da gibt es also nur Katzenfotos. Kurz gesagt, the cat and its housekeeping staff reside here. Hier wohnt NASA mit ihrem Personal und den anderen Katzen. Harpuck und ich nennen uns auch Personal und Dosenöffner. Okay, eigentlich geht es in diesem Talk aber um Mental Health. Was ist denn eigentlich Mental Health? Noch eine Content-Warning. Ab hier sind meine Slides wuschelig bunt. Es gibt neurodiverse Menschen, die finden für bunte, farbenfrohe Optik hilft bei der Konzentration, vermeidet Eichhörnchen, weil die Eichhörnchen sind schon auf den Folien und beruhigt vielleicht auch. Es kann aber auch sein, dass das bunte Farben, vielfarbige Gestaltung ein Stressfaktor ist, der zum Meltdown, Overload führen kann. Wie gesagt, nur als Warnung, ab jetzt sind meine Folien bunt. So, was ist denn diese Mental Health? Mental Health ist ein psychischer Status. Bei guter Mental Health zu sein heißt, dass wir uns insgesamt gut fühlen, wir sind ausgeglichen, können Herausforderungen und Stress ausgleichen, ohne dass sie uns umwerfen. Wir können und wollen uns weiterentwickeln. Wir haben auch einfach die Kraft und das Interesse, Neues auszuprobieren. Auch weil wir wissen, was das Neues ist, weil wir unsere Grenzen kennen und wahren können und auch über sie hinausgehen wollen. Wir haben Spaß am Leben und am Sein. Mental Health, kurz gefasst, ist ein Zustand, in dem wir auf unsere psychische und körperliche und Seele und körperliche Gesundheit achten. Genau. Mental Health ist aber eine Entwicklung mit vielen verschiedenen Status. Es gibt nicht die eine Mental Health. Die kann ganz verschieden aussehen, verschieden entwickelt sein. Mental Health kann fehlen. Das ist dann nicht so gut, weil dann sind wir diesen ganzen Stürmen, Orkanen, Herausforderungen, Wässerchen des Lebens ausgesetzt. Wir fühlen uns ständig depressiv, kraftlos und leer. Wir werden psychisch und dann auch physisch krank. Einfach nur eine Frage, was ist denn eigentlich Mental Health? Kann man Mental Health mit Resilienz gleichsetzen? Was Resilienz ist, habe ich euch in meinem Borderline Talk erzählt. Also ausführlich, deswegen hier nur kurz. Resilienz ist die Widerstandskraft, quasi das Immunsystem der Psyche. Wer resilient ist, hat die psychische Stärke, Schicksalsschläge und Traumata so zu verarbeiten, dass Urvertrauen und psychische Stabilität erhalten bleiben. Wir sind vielleicht kurz weg, kommen aber wieder. So steh auf, Männchenmäßig. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, mein lieber Borderline Fire Chance Talk 22. So, zu Mental Health. Es gibt keinen Idealzustand. Die meisten Menschen haben mehr oder weniger Schwächen in der Mental Health. Irgendwas in diesen Säulen ist nicht ganz so gut. Vielleicht manchmal nur zeitweise, aber die meisten von uns haben Probleme mit der Mental Health. Die meisten Menschen merken das aber erst, wenn sie plötzlich Herausforderungen und Stress akut nicht mehr gewachsen sind und körperliche Symptome auftreten. Und dann ist es zu spät. Es ist sowieso immer schon ein Problem, dass psychische Symptome ignoriert werden. In unserer Gesellschaft immer noch. Wir ignorieren psychische Symptome und schauen dann nur auf Erkrankungen. Denn beim Burnout ist es ja schon zu spät. Ich finde, dieses Bild hier ist eigentlich, da ist mir die Mental Health viel zu laut. Die blüht so extrem. Und da ist dann das Problem, es wirkt nach außen so, wow, diese Person ist so gesund, psychisch und körperlich. Diese Person glauben es auch oft selbst. Und ich habe immer das Gefühl, und das sind auch so meine Erfahrungen, Menschen, bei denen die Mental Health so laut ist, die machen sich was vor. Weil niemand hat perfekte Mental Health. Irgendwas ist immer irgendwo schief. Aber egal, wie euer Zustand der Mental Health ist, die Mental Health will gepflegt werden. Mit individueller Self-Care. Da gibt es unterschiedliche Varianten dafür. Ich nutze gerne das Check Your Battery, weil ich finde, ich lasse euch das mal kurz lesen am besten. Mir ist wichtig, ja, auch eine volle Batterie entlädt sich von selbst. Damit die Batterie voll bleiben kann, müssen wir trotzdem auch unsere Bedürfnisse erfüllen und Selfcare üben. Eine leere Batterie sowieso, eine leere Batterie muss aufgeladen werden. Nun, täglich diesen Status mal angucken. Es gibt auch die Löffeltheorie, die nutzen viele neurodiverse Menschen. Der Grundgedanke ist, wir haben täglich eine bestimmte individuell verschiedene Anzahl Löffel zur Verfügung. Bei Neurodiversen beginnt man in der Regel mit 12 Löffeln. Ich habe den Test mal mit neurotypischen Menschen gemacht. Die waren total irritiert, wie man nur 12 Löffel haben kann. Sie bräuchten 20, 25. Ich so, hey, super. Also die Anzahl der Löffel wird erstmal berechnet. Und dann ist es so, alles, was wir tun, kostet Löffel. Aufstehen, anziehen, Betten machen, Essen kochen, essen, kostet alles Löffel. Und wenn die Löffel verbraucht sind, Game over für heute. Mehr Energie haben wir nicht. Es gibt auch Möglichkeiten, Löffel aufzuladen, aber auch die muss man erstmal rausfinden. Ein Beispiel für manche Menschen ist es, Löffel aufladen, Kuchen zu backen. Andere denken dann nur an Spülen danach und das ist für sie kein Genau. Das ist alles sehr individuell und diese Löffeltheorie ist nichts für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum nicht? Die Löffeltheorie setzt voraus, dass wir jeden Tag eine relativ konstante Anzahl Löffel haben und es am Vorabend vielleicht auch schon wissen. Wir können ja keinen Löffel mitnehmen. So, bei mir ist es so, Borderline und ADHS sind Krankungen mit erheblichen Stimmungsschwankungen, Schwankungsgemütszustand, Schwankungen, aber auch ja, der Verfügbarkeit von diesen Löffeln. Ich weiß nicht, was am nächsten Tag in meiner Schublade ist, ob ich vielleicht nur Messer in der Schublade habe. Ich weiß es noch nicht mal tagsüber. Es kann sein, dass ich mit dem Gefühl, ich habe heute 20 Löffel aufstehen, eine Stunde später, ich habe noch gar nichts gemacht, sind alle Löffel plötzlich weg. Und 2 Stunden später, okay, ich habe 12 Löffel, cool. Das springt. Und deshalb ist die Löffeltheorie für mich leider nichts. Aber am Rande bemerkt, habt ihr gesehen, was in meiner Schublade ist? Hallo River. Ich habe auch die Emotional Cup Theory jetzt gesehen, als ich mich damit beschäftigt habe. Und ich wollte sie euch zur Vollständigkeit vorstellen. Finde ich auch ganz interessant. Ich kam jetzt nicht mehr dazu, mich ausführlich damit zu beschäftigen, aber es geht wohl darum, also es gibt Dinge, die unsere Tasse füllen, Tasse, die sie leeren, was das bedeutet, wenn eine Tasse leer ist. Und was mir aufgefallen ist bei der Cup Theory ist, es wird von positiven und negativen Gefühlen gesprochen. Und das finde ich schon mal problematisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe in der Therapie gelernt, es gibt keine negativen Gefühle, es gibt nur kraftvolle Gefühle. Es ist einfach drin für uns selbst. Es ist nicht negativ, es ist nicht falsch, welche Gefühle wir haben. Ich beschäftige mich mit dieser Cup-Serie noch ein bisschen länger. Ich werde dann auf Mastodon was dazu posten. Ist aber auch egal. Self-Care ist individuell. Welche Methode ihr nehmt, ob Löffel, Tassen oder Batterie, ist egal. Wichtig ist nur, dass ihr was für eure Self-Care tut. Es ist auch völlig individuell, wie die Mental Health aufgeladen wird und was Energie kostet. Ich habe euch hier so ein Beispiel-Sheet. Es wäre gut, wenn ich es anguckt und dann überlegt, okay, womit tue ich was für meine Mental Health? Es gibt so wichtige Sachen, zum Beispiel die Coping-Skills, also ja, einfach Skills zur Verarbeitung und so. Auf der Arbeit. Arbeit ist ja ein riesen Energiefresser, aber es gibt auch Möglichkeiten, es besser zu machen. Genau. Es gibt so Fragen, die ihr euch regelmäßig stellen solltet. Zur körperlichen Gesundheit. Morgens nach dem Aufstehen. Wie geht's meinem Körper? Habe ich irgendwelche Beschwerden? Was tue ich gegen diese Beschwerden? Es nutzt nichts, Rückenschmerzen zu ignorieren oder Sport machen zu gehen, wenn ihr ein geschwollenes Knie habt. Wie geht's meinem Körper? Habe ich Beschwerden und was tue ich gegen die? Und auch die Frage, schlafe ich ausreichend lange? Es gibt so viel, sie sagen, ja, jeder braucht 8 Stunden Schlaf am Tag. Das stimmt nicht. Es gibt Menschen, die fühlen sich mit 6 Stunden super. Schlafe ich so lange, wie ich das für mich brauche? Und dann auch die Frage, ernähre ich meinen Körper gut? Also kein Junkfood. Junkfood ist keine gute Ernährung für den Körper. Ich weiß, es schmeckt, aber es ist nicht gut. Der Körper braucht nahrhaftes, wertstoffreiches Zeug. Natürlich schmeckt es nicht so lecker, aber das ist, was der Körper braucht, um gesund zu sein. Ja, die Frage ist ja, warum soll ich denn auf meine Gesundheit achten? Soll ich mich schützen? Warum sollte ich mich bei Erkrankung schon regelmäßig zum Arzt gehen, meine Medikamente nehmen? Naja, ganz ehrlich, Leute, wir sind nicht alleine. Niemand von uns ist alleine. Auf jedem von uns leben ca. 39 Billionen Bakterien auf und in uns, die uns brauchen. Wenn ihr nicht für euch, für eure körperliche Gesundheit sorgt, dann tut's doch für eure Bakterien. Dann solltet ihr euch auch täglich fragen, wie geht's mir eigentlich emotional? Wie geht's mir emotional, wenn ich mal wirklich in mich reinfühle? Bin ich reizbarer, sensibler als sonst? So wirklich in euch reinfühlen. Als ob ihr einem Lied zuhören würdet. Was merkt ihr dann? Ihr braucht, die emotionale Gesundheit ist wichtig, damit ihr Emotionen ausgleichen könnt. Wenn der Vulkan erst ausgebrochen ist, ist es zu spät. Gut wäre es ja, dass wir verhindern können, dass unser Vulkan ausbricht. Dann wichtig ist auch die Frage zu Sozialkontakten. Verbringe ich genug Zeit mit meinen Herzensmenschen online wie offline? Es reicht ja schon auch, vielleicht mal ein Bild zu schicken, eine Postkarte, virtuell oder sowas. Was mir auch wichtig ist, online wie offline. Es gibt auch echte, authentische, wohltuende Freundschaften online. Das wird heutzutage noch viel zu wenig gesehen, aber es gibt diese echten Freundschaften. Dann die geistige Gesundheit sollten wir auch pflegen. Fragt euch, was tue ich, um mich geistig zu stimulieren? Das kann sein Denk- und Logikspiele, Lesen, Diskussionen mit Freundinnen über aktuelle Themen. Aber fragt euch nicht nur, was tue ich denn dafür, sondern auch, habe ich das jetzt in der letzten Woche wirklich gemacht? Oder habe ich mich nur berieseln lassen? Ich meine, dieses Berieseln lassen, einfach nur 2 Tage Binge-Watching, kann super gut sein für die Psyche und für den Kopf. Um ein bisschen abzuschalten, ja. Aber ihr müsst euch auch geistig stimulieren, um euch psychisch gesund zu fühlen. Es gibt die Fragepyramide als Übersicht, womit ihr euch wöchentlich, täglich, monatlich oder auch jährlich beschäftigen sollt. Klar, jährlich ist das wie Geburtstage. Monatlich ist vielleicht einfach eine Sache, die ihr monatlich macht. Monatliches Treffen mit irgendwem, monatlich kurzer Ausflug in der Umgebung. Wöchentlich ist mir zum Beispiel, ihr solltet tatsächlich vielleicht mal, versucht mal, dass ihr wöchentlich einkaufen geht, dass ihr einen Speiseplan macht und den haltet ihr wöchentlich ein. Warum? Weil ihr dann nur einmal einkaufen gehen müsst. Also Einkaufen ist bei mir ein wahnsinniger Stressfaktor. Der kostet, glaube ich, auch alle irgendwie Löffel gerade, neurodiverse. So viel besser, wenn wir das nur einmal machen müssen. Klar, kaufen wir dann mehr, es dauert länger, aber insgesamt ist der Aufwand, mit dem aus dem Haus gehen und sowas, weniger. Einfach mal ausprobieren. Und täglich habe ich euch ja gerade schon einige Fragen gesagt. Essen, trinken. Genau. Und was habe ich da schon machen? Ist To-Do-Listen. Was muss ich heute tun? Weil es einfach, das ist schon toll. 3 To-Dos am Tag und die habe ich erfüllt. So, wenn eure Batterie leer ist, fragt euch warum. Und ihr werdet dann feststellen, dass ihr irgendwas vernachlässigt habt, für die Mental Health zu tun. Es gab schon vorher Warnsignale, bevor gar nichts mehr ging. Und die habt ihr ignoriert. Ich hatte es jetzt zum Beispiel, als ich diesen Talk und den Cybermobbing Talk vorbereitet habe und mich noch in der Planung eingebracht habe. Ich hatte schon eine Woche schlecht geschlafen, bis ich zusammengeklappt bin. Ja, vielleicht hätte ich den Schlaf mal und dann früher eine Auszeit und dann wäre ich nicht zusammengeklappt. Wenn es so ist, dass die Batterie leer ist, führt ein paar Tage mal so ein Checksheet. Kann auch ein Löffel-Checksheet sein, wie gesagt. Zum einen helft euch das, euch selber wieder ein bisschen zu kontrollieren, aber zum anderen merkt ihr dann auch, okay, was war jetzt gerade in den letzten Tagen falsch? Es hilft zu regenerieren. So, das klingt alles furchtbar anstrengend, ich weiß. Es ist auch furchtbar anstrengend am Anfang, was für die Mental Health zu tun. Aber ihr macht es jetzt, damit es euch auch in Zukunft was bringt. Damit ihr in Zukunft Resilienz habt und mit den Herausforderungen des Lebens umgehen könnt. Und denkt euch immer, ich mache das nur für heute. Bei Mental Health nicht in die Zukunft denken. Ich mache das nur für heute. Nur für diese 24 Stunden. Das ist schon ein Erfolg. 24 Stunden. Und ich kann euch sagen, es funktioniert wirklich. Ich habe es versucht, ich versuche es immer noch täglich. Es funktioniert. Ich hätte vor ein paar Monaten nie gedacht, dass ich immer über Gleitschirm fliegen kann. Aber ich habe so viel Stärke gewonnen, obwohl es so viel gab, was mich umwerfen wollte, so viele Menschen, die mich umwerfen wollten. Was für die mentale Gesundheit tun, es funktioniert. Natürlich, wir haben alle mal schlechte Tage. Deswegen habe ich Geheimtipps für euch für schlechte Tage. Ja, es gibt schlechte Tage, da geht einfach gar nichts, da klappt nichts. Wir haben das Gefühl abends, oh, ich habe nicht mal irgendwie meine To-Do-Liste geschafft, gehen ins Bett mit einem schlechten Gefühl. Dann überlegt euch doch was, eine einzige klitzekleine Sache, mit der der heutige Tag doch noch ein Erfolg wird. Ganz ehrlich, es ist völlig ausreichend zu sagen, Ich bin heute Morgen aus meinem Bett aufgestanden und ich lege mich wieder in dieses Bett. Gerade bei psychischer Gesundheit kann es nämlich auch so sein, also wenn wir psychisch angeschlagen sind, könnte es auch sein, dass wir uns nicht in unser eigenes Bett legen am Abend. Konkrete Tipps wären, die Klamotten zu wechseln, duschen oder einfach nur das Gesicht zu waschen, Zähne putzen. Sagt eurem Partner, dass ihr ihn sie liebt. Schickt Freunden, Freundinnen noch eine Nachricht. Esst noch einen Apfel. Sowas, eine Kleinigkeit. Und dies sind dann der Erfolg dieses Tages. Ein bisschen frische Luft schnappen. Das ist dann ein Erfolg des Tages. Aber warum sind das denn eigentlich Geheimtipps? Naja, weil niemand gerne über Mental Health redet. Schon gar nicht über schlechte Mental Health. Das ist tatsächlich was, das ärgert mich. Es gibt so viele Gründe, aus denen wir Menschen nicht über Mental Health reden. Ich glaube, wenn ihr euch das hier mal durchliest, werdet ihr auch ganz vieles finden, was bei euch so der Fall ist. Was mich am meisten immer auf die Palme bringt, weil ich ein sehr trotziger, aufnehmender Mensch bin, ist dieses, die kulturellen Vorgaben. In unserer Gesellschaft spricht man nicht über die Psyche. Ja, gerade deshalb finde ich es wichtig, darüber zu sprechen. Ich finde es nicht gut, wenn wir in irgendwie so Konventionen gepresst werden sollen. Und dann noch dieses Ganze, ich habe Angst davor, wie andere das beurteilen und so. Auch das habe ich ja sehr erlebt, es wurde ausgenutzt, es wurde beurteilt. Menschen haben sich von mir abgewendet, als ich gesagt habe, ich habe Borderline. Gerade deshalb finde ich es wichtig, es kann nämlich auch ein Vorteil sein, Menschen auszuschließen. Und ich würde es immer wieder machen, ich mache es immer noch, über meine Psyche zu sprechen. Ja, ey Leute, ganz ehrlich, es gibt unendlich viele Themen zu Mental Health. Allein schon die Suche nach individuellen Skills. Ich habe euch hier diesen Circle of Self-Care. Da sind 1 Milliarde Skills drin. Darüber könnte ich einen Talk halten. Aber ich möchte zusammenfassen, als prüft täglich eure Batterie. Trinkt täglich 1,5 Liter mindestens, und zwar Wasser oder Tee, Mate, Kaffee zählen nicht. Circa 3 Mahlzeiten im Tag, wie gesagt, gesunde und nahrhafte Lebensmittel, auch wenn Junkfood besser schmeckt. Und noch so ein Tipp, versucht doch mal Social Media zu reduzieren. Nicht diese echten, authentischen Sozialkontakte und Freundschaften, aber das Doomscrolling. Aber das, wie gesagt, diese verschiedenen Skills sind Thema für einen anderen Talk. Das ist zu umfangreich. Ich möchte mich in diesem Talk dem Thema Zuhause widmen, weil das ist, wo wir alle unsere Mental Health aufladen. Das ist unsere Ladestation. Das Zuhause. Jetzt fragen wir uns aber, was ist denn dieses Zuhause? Ich meine, Dorothy sagt, there's no place like home. Ja, Dorothy, was ist denn Zuhause? Es gibt diese kitschigen Definitionen von Zuhause. Home is where your heart is. Das ist auch immer so kitschig dargestellt, weil ich habe mir eine Frage dazu. Lest ihr hier auch? Home is where your Lebkuchenmännchen ist. Ich glaube, das ist neurodiverses Denken, aber es war sofort, dass ich dachte, hä? Home is where your Lebkuchenmännchen ist. Home gibt es auch für die Blutbubble. Die Home war ein zweimastiger Schoner, der 1858 im Lake Michigan gesunken ist und im National Register of Historic Places steht. What? I don't know. Aber ich wollte auch mal über Schiffe reden, weil das ist sonst Topbox-Job und Infodumping. Ed, weggeschnappt. Homeoffice im Arbeitsrecht, ich wollte euch die Definition nicht vorenthalten. Homeoffice, auch Telearbeit genannt. Telearbeit. Das sagt man ja heutzutage gar nicht mehr. Aber ja, es gibt eine Definition in Jura, was Homeoffice ist. Und auch da gilt einfach Just Give Up. Wie in diesem XKCD. Ganz klar, das ist Just Give Up. Ja, und Home kann auch in den Wahnsinn treiben. Ihr probiert jetzt bitte nicht aus, ihr guckt gerade meinen Talk, ob ihr das Haus vom Nikolaus zeichnen könnt. Ich sehe das jedes Mal so, wie auf dieser Weihnachtskarte, die ich verschickt habe. Ich kann's, oh nein. Dann hab ich's wieder vergessen. Ist es eigentlich, kennt ihr den Spruch, Home is where your Wi-Fi connects automatically? Eigentlich finde ich den ziemlich gut. Zu Hause ist, wo ich mich automatisch ins WLAN einlogge. Problem? Was ist denn, wenn ich jetzt bei Freundinnen das Gäste-WLAN nutze und mich da automatisch einlogge, weil ich da so bin? Bin ich dort zu Hause? Wie ist das in einem Freizeitpark, wo ich die App nutzen muss für die Jahreskarte und deshalb einfach das automatische Einloggen, weil sonst vergesse ich es und so, hä? Oder wenn ich 10 Tage im Hotel bin? Also ich zumindest möchte mich da nicht jeden Tag an dieses Passwort erinnern müssen. Das passt nicht so gut zu meinem ADHS. Ärztin, Arbeit, Supermarkt. Ich weiß, dass einige von euch jetzt denken werden, Datenschutz macht das nicht. Aber es ist das, was mir hilft, zurechtzukommen. Und ja, don't at me. Home ist aber auch, wo ich Privatsphäre habe. Das sagen schon die Menschenrechte. Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, Familie, Heim ausgesetzt werden. Jeder Mensch hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen derartige Eingriffe oder Anschläge. Noch kann ja der Staat nicht auf unser Denken, auf unser Gehirn zugreifen, auch nicht auf unser Fühlen. Nur in sehr engen Grenzen auf unser Sexualleben. Aber das Zuhause ist eben auch geschützt, das Heim. Und da gibt es Artikel 13 Grundgesetz, die Wohnung ist unverletzlich. Es gibt zwar die Möglichkeit zu durchsuchen, aber die dürfen nur durch RichterInnen, bei Gefahr im Verzug auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der vorgeschriebenen Form durchgeführt werden. Geschützt ist dadurch übrigens die räumliche Privatsphäre. Und da schauen wir uns jetzt an, was das eigentlich ist. Das Bundesverfassungsgericht sagt, Artikel 13 schützt die Immunität der Wohnung. Das Ziel von Artikel 13 sei es, dem Einzelnen einen elementaren Lebensraum zu sichern, in dem man in Ruhe gelassen wird, wo man also einen Rückzugsraum hat. Das ist irgendwie, hä? Was ist das denn? Okay, zum Glück gibt es eine relativ gute Definition der Wohnung. Wohnung ist jeder Raum, den der Einzelne der allgemeinen Zugänglichkeit entzieht, also den er nach außen abschottet und zum Ort seines privaten Lebens und Wirkens bestimmt. Da können wir, glaube ich, schon mehr drunter vorstellen. Und da geht es auch darum, der steht nirgendwo irgendwelche baulichen Vorgaben der allgemeinen Zugänglichkeit entzogen. Es kann also auch ein Zelt sein oder ein Wohnwagen, ein Schloss, eine Burg, ein Haus, egal. Es ist der Raum, den ihr zum Ort eures privaten Lebens und Wirkens bestimmt und der allgemeinen Zugänglichkeit entzieht. Es gibt nach sehr, sehr genauer Abwägung Möglichkeiten, in dieses Heim in Artikel 13 einzugreifen, durch Durchsuchungen, Einsatz technischer Mittel, anderes. Aber diese Durchsuchung, dass also staatliche Organe sagen, ey, ich möchte hier rein, weil der Inhaber was nicht von sich aus offenlegen will, ist eine sehr genaue Abwägung. Ich habe es jetzt auch schon mitbekommen, dass bestimmte Räume, einfach nur ein bestimmter Raum durchsucht werden wurde, nachdem ich Strafanträge gestellt hatte. Ja, aber ich möchte übrigens mal sagen, es ist jetzt nicht so, dass RichterInnen da schnell zustimmen, soweit ich das aus Kontakten mit Staatsanwaltschaften und sowas weiß. Ganz im Gegenteil, kann es sehr lange dauern, bis zugestimmt wird. Da vielleicht mal ein bisschen mehr außerhalb der Bubble schauen. So, es gibt auch das Hausrecht. Das leitet sich auch aus Artikel 13 Grundgesetz ab. Habrock und ich haben das so, dass wir eine Tür haben im Gang, die unsere beiden Bereiche so abtrennt. Natürlich lappen die sich, aber manchmal möchte ich ja auch in Ruhe studieren, ja in Ruhe arbeiten. Und auf jeder Seite dieser Tür hängt ein Schild: No trespassing, violators will be exterminated, there will be no survivors. Fragt bitte ihn, warum sein Dalek ein Wackelauge hat. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte mal sagen, es ist auch wichtig, wenn ihr mit eurem absoluten Herzensmensch zusammenwohnt, also diese eine Person, die für euer Leben ist, braucht ihr trotzdem einen Bereich, einen Rückzugsort für euch, der auch respektiert wird. Auch Privatsphäre gegenüber PartnerInnen ist wichtig. Jeder nur seine eigenen Schuhe, bitte. Das Hausrecht kommt aus Artikel 13 Grundgesetz. Das Bundesverwaltungsgericht hat es schon gesagt. Hausrecht ist das Mittel, das den in einem Raum Berechtigten in die Lage versetzt, darüber zu bestimmen, ob und zu welchem anderen Zweck andere Personen den Raum betreten und sich darin aufhalten dürfen. Das Hausrecht gilt gegenüber jedermann, auch gegenüber Ermittlungsbehörden ohne Durchsuchungsbeschluss. Wenn die Polizei vor der Tür steht, könnt ihr sagen, nee, wo Durchsuchungsbeschluss? Sonst kommt ihr hier nicht rein. Dann sollen sie erstmal einen beschaffen. Das gilt auch gegenüber unerwünschten BesucherInnen. Weil wenn die reinkommen, ist es dann Hausfriedensbruch. Das ist strafbar. Es gibt natürlich Einschränkungen. Also als MieterInnen müsst ihr nach Vorankündigung Vermieterinnen reinlassen. Diverse TechnikerInnen wollt ihr vielleicht auch reinlassen. Zu dem Thema unerwünschte BesucherInnen noch. Es kann ja auch sein, dass ihr Menschen einladet. Wenn ihr dann aber denkt, so, jetzt hast du aber echt ein bisschen arg lange hier. So, ich bin langsam müde. Das bringt euch nichts. Aber sagt diesen Menschen deutlich, ich möchte, dass du jetzt gehst. Wenn diese Menschen das deutlich gehört haben und trotzdem nicht bleiben, dann könnten sie sich langsam auch an die Strafbarkeit wegen Hausfriedensbruch bewegen. Ja, okay, Mädels. NASA genervt, Soxi genervt. Okay, zu viel Jura, Entschuldigung. Wer hat ganz ohne geht's nicht. Bisschen Musik vielleicht. Okay, wer jetzt keinen Ohrwurm hat, sollte sich mal ein bisschen mehr mit Freizeitparks beschäftigen. Das ist ja auch so ein Infodumping von Herbrück und mir. Auf andere Art übrigens, aber da hatten wir auch einen Talk dazu. Genau. Musik. A house is not a home. A chair is still a chair, even when there's no one sitting there. But a chair is not a house, and a house is not a home, when there's no one there to hold you tight. A room is still a room, even when there's nothing there but gloom. But a room is not a house, and a house is not a home, when the two of us are far apart, and one of us has a broken heart. In dem Lied geht es also schon darum, dass irgendwie gar nicht dieses Zuhause alleine stattfindet. Dann gibt es ein anderes Lied. Home is deep in our hearts. Home is where we belong to. Home is deep in our hearts to stay. Home is all that we want to. Home and hope for a brand new start. Home is deep in our hearts. Ja, aber wo gehören wir denn eigentlich hin? Wo gehören wir eigentlich hin? Wer definiert das? Wer bestimmt das? Da fand ich auch schön, was Alexander Gerst und seinem Team gesagt wurden, als Alexander Gerst das erste Mal von der ISS runter ist. Don't be sad, your hopes await you. So unterstellen wir erstmal, dass die alle ein Zuhause haben. Dann denke ich mir trotzdem, ey, bei der Aussicht soll ich nicht traurig sein? Ich weiß ja nicht, aber für mich wäre das jetzt schon ein Grund, traurig zu sein. Aber ich fand den Spruch trotzdem schön. Ich weiß, was gemeint ist, aber. Jetzt, was bedeutet eigentlich für dich Home, Zuhause? Ich fand es, glaube ich, ganz wichtig, euch mitzugeben. Wenn du gerade diesen Talk schaust, mach dir vielleicht mal Gedanken, was für dich Home, Zuhause ist. So, jetzt gibt es Zuhause psychologisch betrachtet. Die Psyche braucht Wurzeln. I gotta have roots before branches. To know who I am before I know who I wanna be. And face to take chances. And live like I see a place in this world for me. Leute, nicht solche Wurzeln. Solche Wurzeln. I gotta have roots before branches. To know who I am before I know who I wanna be. And faith to take chances. Ohne Wurzeln sieht ein Baum. Ohne Wurzeln fehlt ziemlich viel. Die Psyche braucht unbedingt Wurzeln. Kinder brauchen Wurzeln, um stabile Bindungsmuster und Resilienz, Urvertrauen, Selbstvertrauen und Lebensmut zu entwickeln. Resilienz, wie gesagt, alle Säulen der Resilienz basieren darauf, dass wir Wurzeln hatten in der Kindheit. Wenn der Psyche Wurzeln fehlen, sieht es so aus. Es dann resultiert dann daraus die ewige, unerfüllbare Suche nach Geborgenheit. Eine Orientierungslosigkeit in allen Lebensbereichen, die wir nie loswerden. Instabile Beziehungsmuster, Urvertrauen fehlt, Resilienz ist ziemlich kaputt und es kommt zu psychischen Auffälligkeiten und psychischen Störungen, weshalb die Psyche braucht Wurzeln. Was für ein Zuhause gibt uns dann solche Wurzeln? Das Zuhause muss uns Geborgenheit und Sicherheit vermitteln, akzeptieren, wie wir sind. Ob ich jetzt grüne Haare habe, welcher Figur, was ich gerade in meinem Leben vielleicht verbockt habe oder gut gemacht habe. Das Zuhause muss uns akzeptieren, wie wir sind. Wir müssen wir selbst sein dürfen. Wir müssen aber auch im Zuhause zur Ruhe kommen lassen, Pause, aufladen können. Dafür ist ja auch wichtig, dass wir Privatsphäre haben und Kontinuität. Wenn sich das Zuhause ständig verändert, ist es nicht. Nein, Kontinuität. Das Zuhause muss uns auch in jeder Phase unseres Lebens willkommen heißen. Und auch wenn es mal im Leben stürmisch und chaotisch war oder ist, das Zuhause muss da sein, damit es uns Wurzeln geben kann. Und dann können wir aus unserem Fels etwas Bunteres machen. Wir können Grün in die Welt schicken. Wir können Grün aber auch zulassen, dass sich andere uns annähern. Wir können Bindungen zulassen, an Bindungen wachsen und vor allem anderen durch Bindungen Stabilität und Geborgenheit vermitteln. Aber für das alles brauchen wir Wurzeln. Jetzt ist es für neurodiverse Menschen das Zuhause noch ein bisschen anders. Jetzt müssen wir darüber sprechen, was ist eigentlich Neurodiversität? Neurodiverse Menschen sind anders, weil sich unsere Gehirne und Psyche anders entwickelt haben. Wir sind anders. Wir sind nicht krank. Wir müssen nicht therapiert werden. Wir müssen nicht geheilt werden. Wir sind anders. Egal, ob wir Autisten sind, AutistInnen, ADHS haben, Bipolar, Borderline, und fast auch Down-Syndrom mit drunter tatsächlich. Ich verstehe auch warum. Neurodiverse Menschen sind anders, weil sich unsere Gehirne und Psyche einfach anders entwickelt haben. Das uns sage ich jetzt auch ganz bewusst, wir Neurodiverse, weil wir im Vergleich mit neurotypischen Menschen tatsächlich alle gewisse Gemeinsamkeiten haben. Das ist zum einen mal in der Wahrnehmung und Informationsverarbeitung. Neurodiverse haben eine starke Beobachtungsgabe. Wir erkennen winzige Details, die sich verändert haben. Wir sehen auch Muster. Wir sehen zum Beispiel ein Muster darin, wenn irgendeine Zeitung zu immer, es passiert irgendwas mit einem Promi und eine Zeitung postet immer eine Schlagzeile, ohne bei diesem Promi anzusprechen. Interessant. Wir sind aber auch so direkt, dass wir das dann auch aussprechen, weil wir können oft auch gar nicht anders. Das ist ein Vorteil. Neurodiverse Menschen können untereinander, ein Wissen sind gemeint, von der ganzen Welt für die ganze Welt unverständlich kommunizieren. Nachteil ist aber, unser Gehirn schaltet nie ab und vielleicht sehen wir manchmal Muster, die es gar nicht gibt. Ein Beispiel wäre jetzt aus der Serie Sherlock mit Benedict Cumberbatch, da wird es schön dargestellt. Mit dieser Beobachtungsgabe, den Details und auch diesem Muster erkennen und bilden. Aber wie gesagt, das ist auch eben noch anstrengend. Wir sind Out-of-the-Box-DenkerInnen. Wir haben eigentlich immer innovative Lösungen. Hey, hallo, Entschuldigung, was wollt ihr denn? Ich habe gewonnen. Ja, ein Problem, was viele neurodiverse Menschen haben, insbesondere AutistInnen, ist Gefühle benennen können. Ja, wie fühlt sich es denn an, Liebe? Wie fühlt sich Angst an? Was fühle ich gerade? Gefühle überhaupt benennen können, ist echt schwierig für uns. Also für viele neurodiverse Menschen. Gefühle zeigen erfolgt bei neurodiversen Menschen auch anders. Es gibt dieses Sheet Autistic Love Languages. Ich bin der Meinung, das müsste eigentlich neurodivers heißen, egal. Ein Beispiel ist es Parallel Play. Wir sitzen mit unserem PartnerIn im gleichen Raum. Beide machen was anderes, aber es gibt nichts Schöneres, nichts, was mir zeigt, dass wir uns lieben, dass wir das tun. Neurodiverse Menschen, wir schenken gerne etwas, was uns selbst was bedeutet, wofür wir uns selbst interessieren, weil das ist für uns so, wir teilen uns mit. Infodumping, was ich auch gerade in meinem Talk mache. Helping without words, also viele neurodiverse Menschen möchten lieber aktiv tatkräftig helfen als zuhören. Und das kann ziemlich schwierig sein, weil neurodiverse Menschen, wir sind alle anders und manche gibt es eben auch. Ich zum Beispiel, ich möchte einfach mal gerne reden. Dann das Verhalten neurodiverser Menschen in Sozialkontakten ist anders. den meisten von uns gemeinsam ist, dass wir Sozialkontakte vermeiden möchten, weil es ist uns zu viel, zu viele Eindrücke, zu viele Eichhörnchen. Wir brauchen nach Sozialkontakten abschalten. Einfach mal Ruhe. Und viele neurodiverse Menschen können sich selbst abschalten. Ich habe es ja vorhin gesagt, wird sich einfach mal 2 Tage von irgendeinem komischen Binge-Watching berieseln lassen, irgendeinen Film gucken, 1,5 Stunden und abzuschalten. Oder, dann würde ich wirklich gar nichts denken. Das ist, wir brauchen das. Sozialkontakte sind wahnsinnig anstrengend für neurodiverse Menschen. Und das auch daran, dass viele neurotypische Menschen nicht verstehen, dass wir anders sind, wenn wir zuhören. Das ist auch in Schulen ganz oft ein Problem. Ins Leere starren. Wirkt für viele, als ob wir gerade nicht mehr zuhören würden. Tatsächlich ist es aber gerade bei autistischen Menschen ein, ich höre dir zu, ich versuche mich dir aufmerksam zu sein, deswegen schaue ich nirgendwo hin. Oder komplett, ich sehe aus, als ob ich komplett blank wäre im Gesicht. Nein, aber ich denke gerade nach. Die meisten neurodiversen Menschen haben irgendeine andere Art oder körperliche Bewegungen oder irgendwas, Fidget Toys oder so. Damit wir ruhiger sind und uns konzentrieren können. Ich zum Beispiel hasse es auch, gerade zu sitzen. Warum soll ich denn gerade sitzen? Ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich mich nicht darauf achten muss, wie ich sitze. Dazu kommt auch, wir können Mimik und Gestik, also viele, insbesondere autistische Menschen, können Mimik und Gestik nicht lesen. Ja, gut, ich meine, die Neurotypischen können dann ja auch unsere Mimik und Gestik nicht lesen. Vor allem Autisten haben Probleme mit Augenkontakt. Ja, es ist besser zu, wenn wir parallel was anderes tun. Bei mir ist es zum Beispiel immer ein Smartphone-Spiel. Das Kommunikationsverhalten ist anders. Es geht mir nicht darum, dass ihr diesen Comic anguckt, sondern, also diesen Comic komplett durchlässt. Es geht mir darum, schaut da mal drauf. Die linke Person ist offensichtlich neurotypisch, fragt, hi, how are you? Und in einer neurodiversen Person geht dann gleich los, so, hä, was will die von mir? Was soll ich jetzt darauf antworten? Hä? Ich sage mal was zu Zügen, weil Züge interessieren mich. Dass die andere Person eigentlich nur wissen möchte, danke, gut, das ist halt so, man spricht halt so, verstehen viele neurodiverse Menschen nicht. Davon abgesehen, dass viele neurodiverse Menschen soziale Konventionen lassen. Also wie Weihnachten kann furchtbar anstrengend sein. Ich muss jemandem was schenken. Wie viel soll das denn kosten? Könnte ich nicht vielleicht Geld schenken? Könnten wir nicht gleich einen Geldschein machen für 50 Euro, der immer nur hin und her wandert, wenn wir uns schon was schenken müssen, weil dann ist es auf jeden Fall der gleiche Wert. Aber ja schon gesagt, neurodiverse kommunizieren auch in einer eigenen individuellen Sprache. Und die meisten neurodiversen Menschen hassen Smalltalk. I hate Smalltalk. I wanna talk about atoms, death, aliens, sex, magic, intellect, the meaning of life, faraway galaxies, the lies you've told, your flaws, your favorite scents, your childhood, what keeps you up at night, your insecurity, your fears. I like people with depth, who speak with emotion from a twisted mind. I don't want to know what's up. Neurodiverse Menschen hassen Smalltalk. Aber nicht nur, weil wir tiefere Menschen wollen, sondern auch viele können es auch nicht. Kannst du mir, okay, was muss ich jetzt beachten, wenn jemand mir auf dem Gang entgegenkommt und er fragt, wie geht's dir? Was ist daran wichtig? Das müssen wir erst lernen. Weil da gibt es ja auch echt, wenn ihr jetzt gerade diesen Talk seht und ihr seid neurotypisch, denkt mal drüber nach. Wie antwortet ihr auf so eine Frage, wie geht's dir? Abhängig davon, ob es der Nachbar ist, jemand aus eurer Familie, Partnerin, der Chef. Das müssen wir alles, neurotypische Menschen, alles, neurodiverse Menschen, alles einfach lernen und im Kopf haben. Dann auch telefonieren, das ist für viele unfassbar anstrengend. Wir müssen uns erstmal 6 Stunden lang wirklich. Oh, ich muss da jetzt in 2 Minuten den Arzt anrufen. 6 Stunden nach dem 2 Minuten Telefongespräch sind wir wieder so. Mit ADHS ist Smalltalk aber auch kompliziert. Ich habe euch hier mal non-ADHS Storytelling ist ziemlich straight. Anfang, Ende. Mit ADHS, unsere Gedanken sind sehr viel bunter, unsere Mitteilungen. Wir haben erstmal, okay, also ich möchte dir was erzählen. Das muss ich aber die Vorgeschichte erzählen. Dann, wir verlieren uns in Details. Kommt dann zu einer Parallelgeschichte. Moment, was, wo war ich denn jetzt? Zurück zum Anfang. Invest noch einmal mit der Pre-Story. Dann verlieren wir uns in Details, ob ich mich gerade in diesem Sheet verliere. Ach, Moment, da fällt mir noch was aus dieser Story ein. Dann verlieren wir komplett die Gedanken. Eichhörnchen. Was? Worüber habe ich nochmal gesprochen? Okay, es war jetzt viel zu lang. Jetzt kann ich nochmal anfangen. Okay. Jetzt hier, ich komme zum Punkt. Ich beende meine Geschichte. Du hättest das als neurotypischer Mensch schon vor 2 Stunden gemacht. Und viele von uns denken so, jetzt sollte ich mich vielleicht entschuldigen, das war jetzt nicht so glücklich. Das ist auch furchtbar anstrengend. So. Wir haben eine andere Lern- und Arbeitsweise, eine andere Verarbeitungsweise. Neurodiverse können Konzentrationsprobleme haben. Gedankensprünge eben, diese Eichhörnchen. Unser Gedächtnis arbeitet anders, zum Beispiel Bilderdenken. Der Harpock hat dieses Bilderdenken, der kann mir immer sagen, wo in einem Buch was steht. Oder nicht, wie das Buch heißt, aber an welchem Ort im Zimmer dieses Buch steht. Im Supermarkt. Ein Einkaufszettel im Supermarkt wird auch nach der Reihenfolge der Regale gemacht. Und es gibt den ADHS-Hyperfokus, das habe ich so den ganzen Tag nichts zu tun gehabt. Ich habe eigentlich keine Energie. Oh, das ist ein Thema, was mich interessiert. Und dann setze ich mich da 2 Tage hin, mache quasi keine Unterbrechung, schlafe nicht, esse nicht, trinke nicht, weil ich das alles vergesse. Das ist dann Hyperfokus. Das ist auch nicht so, das ist neurodivers. Dann gibt es Hypersensibilität und Hypersensitivität. Das bedeutet, auf Reize zu schnell oder zu stark zu reagieren. Zum Beispiel auf Geräusche, die die NachbarInnen machen. Oder auf Gerüche. Ich habe festgestellt, bei mir ist es tatsächlich Jeans. Ich habe immer gedacht, so, warum trage ich eigentlich, wenn ich unterwegs bin, immer Jeans und zu Hause ist es das allerschlimmste Kleidungsstück, was ich haben kann. Ich hasse Jeans. Ja, weil ich damit nicht zurechtkomme. Ich bin wahnsinnig lichtempfindlich, genau. Mein Mann nennt mich immer Fotosensor. Weil ich so lichtempfindlich bin. Und dieses alles, diese Hypersensitivität führt zu Stress, Overload, Unwohlsein, auch körperlich zu Schmerzen. Das, bei mir ist zum Beispiel mit dem Licht, das Licht, das tut mir wirklich in den Augen weh. Das ist eine komplette Extremsituation. Wir brauchen dann regelmäßig Pausen von solchen Eindrücken. Und dann gibt es noch genau das Gegenteil. Hyposensitivität. Das ist, wir brauchen sehr viel Buntes. Wer das hat, braucht sehr viel Buntes, kann Gerüche nicht auseinanderhalten, mag viele unterschiedliche Eindrücke im Geschmack, viele unterschiedliche Klamottenstile, genau, und es ist sehr wenig langsam auf Reize reagieren. Und solche Personen suchen regelmäßig nach Reizen und Stimulation. Jetzt ist es euch vielleicht gerade aufgefallen. Bei Sight habe ich zum Beispiel beides. Ja, genau. Das ist es. Es kann Hyposensibilität und Hypersensibilität natürlich gleichzeitig auftreten. In unterschiedlichen Bereichen. Und das macht es dann nochmal komplizierter. Das ist aber auch ein Grund, warum neurodiverse Menschen Rituale, Gewohnheiten, Wiederholungen brauchen. Wenn etwas für uns funktioniert, wollen wir das weiterhin haben. Und wir haben Rituale, da denken wir vielleicht gar nicht drüber nach, so, der Lichtschalter, dann mache ich da aus, wenn ich ins Bett gehe. Das ist automatisch. Und wenn der plötzlich das Licht irgendwie noch anlässt, ist irritiert. Oder wenn das plötzlich das Comfort Food, das wir übrigens täglich für Monate essen können, nicht mehr verkauft wird. Hui. Und viele neurotypische Menschen verstehen auch nicht, wieso wir zum millionsten Mal den gleichen Film gucken können. Ja, weil er uns so runterbringt. Wir den Film mögen. Wir können zum hundertsten Mal gucken. Comfort TV Show, Comfort Food. Was das jetzt alles eigentlich sagen wollte, ist, neurodiverse Menschen sind kreativ. Wir sind kreativ drin, Probleme zu lösen, die uns die Gesellschaft macht. Wir umgeben uns soweit möglich mit Menschen, die uns so akzeptieren und Verständnis haben, wie wir sind. In der Regel sind die selbst neurodiverse. Ich habe für den Talk eine Umfrage gemacht. Kennst du jemanden Neurotypischen? Ich wollte zu gern was fragen. Nein. So, und Self-Care für Sensory Overload, das kann ganz Verschiedenes sein. Bei mir ist es zum Beispiel die Schlafmaske. Wir haben auch teilweise, wenn wir weggehen, einen Verdunkelungsvorhang. Da habe ich schon mal festgestellt, dass in Hotels es irgendwie nie dunkle Folge gibt. Viele Neurodiverse gehen ja mittlerweile mit Kopfhörern in den Supermarkt, wenn es da keine stille Stunde gibt. Bestimmte Texturen einfach nur verwenden. Sowas. Das sind so Lösungen, die wir selber für uns finden mussten. Andere sagen, wir hätten Anpassungsschwierigkeiten. Das ist das, was uns die Neurotypischen sagen. Aber ich verstehe nicht ganz, warum das Anpassungsschwierigkeiten sein können. Weil das sind unsere Lösungen. Das ist, und wenn wir diese Lösungen haben und leben können, das ist auch so unmasking. Wir können zeigen, wie wir selbst sind. Das ist mit Kopfhörern rausgehen. Ich muss keine Jeans tragen. Das ist Unmasking. Hilfen benutzen, Sonnenbrille, Fidget Toys. Vielleicht die Kommunikation plötzlich ändern. Weil gerade kann ich nicht sprechen, dann schreibe ich halt. Über Special Interests reden können. Von Burnout sprechen können. Das ist Unmasking. Und das sind unsere Lösungen. Ich habe euch mal ein paar Beispiele aus Lösungen, die wir gefunden haben. Klopapier. Ich nutze verschiedenes Klopapier. Dann nehme ich eben zwei Klopapierspender und ey, ganz ehrlich, warum ich die hängen möchte, ist meine Sache. Dann Kuscheltiere. Die Couch sieht für andere chaotisch aus, die Decke sieht chaotisch aus. Es hat aber Gründe, warum ich die nicht zusammenlegen möchte. Es hat Gründe, dass alles so ist, wie es ist. Für mich macht es Sinn. Jetzt will ich euch was ganz Tolles aus Infodumping sagen. Betten machen ist übrigens ungesund. Außer ihr seid eine Hausstaubmilbe. Besser ist es, das Bett auszulüften. Bettdecke umschlagen, auslüften. Das ist was ganz Typisches für Anpassungsschwierigkeiten. Wer das macht, gilt als chaotisch und unordentlich. Ich sag doch, soziale Konventionen sind Energiefresser. Und bei uns ist alles immer an seinem Platz geordnet. Es kann gut sein, dass andere das nicht verstehen, was dieser Ort ist. Es ist aber für uns in unserem Platz und geordnet. Bei mir ist es so, meine Medikamente sind immer an einem bestimmten Platz. Dann weiß ich, wo sie sind. Aber diese ganzen kreativen Lösungen, die passen nicht in das neurotypische 0815. Was übrigens einer der Gründe ist, dass die Neurodiversität in der Psychotherapieausbildung keine Rolle spielt. Dazu kommen wir gleich noch. Jetzt möchte ich nochmal auf dieses Zuhause eingehen. Ich bin nämlich der Meinung, dass Zuhause eigentlich das ist, was als Komfortzone definiert wird. Es gibt das neurotypische Definition für Komfortzone. Das ist Komfortzonenmodell unterteilt. Komfortzone, Angstzone, Lernzone, Wachstumszone. Nur in der Wachstumszone können sich Menschen entwickeln, neue Aufgaben angehen. Alles andere ist Gewohnheit. Gewohnheit hält zurück. Wichtig ist, diese Komfortzone ist aber ein Zustand. Es ist kein Ort, es ist ein innerer Zustand. Sind Gefühle, diese Sicherheit, Privatsphäre, Geborgenheit, so sein dürfen, wie wir sind. Und dadurch die Batterie aufladen können. Also auch dieses Unmasking. Und ich habe mir jetzt echt überlegt, so als ich den Talk geschrieben habe, Moment mal, aber eigentlich genau. Das ist doch alles das, was ich gerade als Zuhause gesagt habe. Und gerade auch für uns Neurodiverse ist es doch so. Das ist gerade die Komfortzone, ist das Zuhause. Ich habe euch das nochmal. Ich weiß nicht, was ich meine. Das mit der Komfortzone. Ob ihr neurotypisch seid oder neurodivers. Stellt euch mal vor, dass neurotypische Menschen umziehen. Also sich neu in der Umgebung orientieren müssen. Wo ist der nächste Supermarkt? Es werden neue ÄrztInnen gebraucht. In der Wohnung zurechtfinden. Wo war jetzt nochmal dieser Lichtschalter, den ich bisher immer automatisch gemacht habe, wenn ich ins Bett bin? Wie kriege ich genau an dem Ort auf der Couch, den ich will, Strom? Warum funktioniert denn das WLAN nicht? glaube, es muss auch bei Neurotypischen das Gehirn erstmal diese Eindrücke sortieren. Jetzt ist es aber für uns Neurodiverse noch schwieriger. Hat denn dieser nächste Supermarkt das Klopapier und die Zahnpasta, was ich immer benutze? Verschreiben die neuen ÄrztInnen meine Medikamente? Warum ist jetzt eigentlich dieser Lichtschalter genau da, wo er ist? Kann ich vielleicht irgendwie den verlegen? Und, ach, die Couch steht echt nicht mehr so, wie ich sie kenne. Mit der Beleuchtung, wie ich sie immer hatte. Die Temperatur hat sich geändert an dieser Couch. Da ist jetzt windiger. Die Distanz zum Kühlschrank ist länger. Naja, und das WLAN. Ja, okay, ich kann es mir da hinlegen, aber ich hätte es ja gerne perfekt. Das zu optimieren ist auch wieder was, was Zeit kostet. Und das Gehirn beansprucht. Und unsere Routinen sind komplett kaputt. Deswegen dauert es für uns Neurodiverse sehr, sehr viel länger, uns in einer ungewohnten Umgebung zurechtzufinden. Gerade nach dem Umzug. Und dann sollen wir aber in die Fear Zone irgendwann kommen. Uns Begegnungen außerhalb unserer Komfortzone stellen. Ja, da warten Unsicherheit, Angst vor Ablehnung und vor allem Unkontrollierbarkeit. Der Weg raus aus der Komfortzone ist immer mit Unkontrollierbarkeit verbunden. Deshalb jetzt mein Lieblingsgerät, radikale Akzeptanz. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Oder die Situation ist, wie sie ist, sonst wäre sie anders. Nur jetzt, mit Blick auf dieses Komfortzonenmodell, kommt ja noch eine Frage auf. Ja, was kann ich denn ändern außerhalb dieser Komfortzone? Was kann ich kontrollieren? Was kann ich beeinflussen? Zum Glück gibt es dafür auch einen Skill, den Circle of Control. Ja, was kann ich denn kontrollieren? Also es ist wichtig, dass ich mir darüber klar werde. Und immer, ich kann immer nur meins kontrollieren. In Grenzen. So, ich jetzt wirklich mal kontrollieren kann, was ich sage, was anderes. Wie ich mich verhalte, kann ich kontrollieren. Meine Gedanken kann ich vielleicht beeinflussen. Meine Meinung. Ich kann vielleicht irgendwie durch Therapie oder so auch meine Gefühle beeinflussen. Meine Handlungen. Aber das alles andere von anderen, die Meinung von anderen, die Meinung über mich, die Gedanken von anderen, die Ideen von anderen, das Verhalten, deren Spielchen, das kann ich nicht beeinflussen. Es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Ansonsten funktioniert der Gelassenheitsspruch auch nicht. Ansonsten funktioniert radikale Akzeptanz nicht. Der Circle of Control ist nicht starr. Er will auf Situationen und Menschen angepasst und regelmäßig überprüft werden. Klar, im Beruf gilt vielleicht was anderes als in der Familie. Ich meine, wenn ihr ein Kind habt, dessen Gedanken könnt ihr noch, meine könnt ihr noch in gewisser Weise beeinflussen. Und trotzdem stellt sich dann die Frage, dass man nicht mit diesem Gelassenheitsspruch die Komfortzone verlassen soll. Aus Angst vor der Angstzone sind wir uns immer selbst unser größter Feind. Wir wehren uns dagegen mit Ausreden, mit Abbrechen, Ablehnung überhaupt dieses Gedankens, das nur zu verlassen, vermeiden die Komfortzone zu verlassen, fühlen uns wie gelähmt. Wir geraten in blinden Aktionismus. Okay, ich muss da jetzt raus, dann tue ich es jetzt aber auch richtig extrem stark, krass. Wir geraten in einen Fight-of-Flight-Modus. Oder sind einfach komplett irrational, wenn wir dran denken, oh, ich muss meine Komfortzone verlassen. Und trotzdem gibt es die bekannten Sprüche, das Leben beginnt am Ende der Komfortzone. Für Wachstum musst du aus der Komfortzone. Wenn ihr neurodivers seid, habt ihr vermutlich auch gerade so ein bisschen so gedacht. Weil, ey, ganz ehrlich, für uns ist es die Komfortzone verlassen. Ey, wir packen nur das Nötigste, wenn wir die Komfortzone verlassen müssen. Wir haben dann eine Checkliste, die gehen wir im Kopf durch. Wir sind total platt danach. Das ist auch nur für einen 5 Minuten Spaziergang zum Einkaufen gehen. Ja, und deshalb, die Komfortzone von neurodiversen Menschen ist in der Regel sehr viel kleiner als die von neurotypischen Menschen. Wir haben dann nämlich noch so eine fünfte Zone. Und das ist die Dysregulationszone. Aber erstmal noch genau, die neurodiverse Komfortzone ist das ganz kleine Ding. Das ist unser Platz zum Regenerieren, zum Ich-Sein, also anmaßend sein, zum akzeptiert werden, Gewohnheiten, Rituale leben, ohne hinterfragt zu werden oder erklären zu müssen. Und das ist der Ort, wo wir unsere Wurzeln haben. Ja, man kann auch tatsächlich, ich hab selber auch wieder, als Erwachsene Wurzeln entwickeln, durch Therapie, durch Hilfe, durch Menschen in dieser Komfortzone. Neurodiverse Komfortzone ist ein sicherer Ort, um wir selbst zu sein. Und die müssen wir verlassen. Manchmal. Dieses klitzekleine Ding hier. Ich meine, manchmal gehört der Supermarkt ja auch noch so in gewisser Weise zur Komfortzone. Weiß nicht, dafür kennen wir uns aus, dafür fühlen wir uns wohl. Sonst würde ich das Supermarkt umgebaut. Oder wenn ich in meiner eigenen Wohnung durch Geräusche aus der Nachbarwohnung gestört werde, gerne noch an einem Sonntagnachmittag, Bauarbeiten oder wenn es WLAN ausfällt. Das alles kann uns super schnell aus der Komfortzone in diese Dysregulationszone werfen. Dysregulationszone kann sehr unterschiedlich aussehen bei uns allen. Bei mir wären es eben die Vulkanausbrüche, Panikattacken, Meltdown, Overload. Das liegt zwischen unserer Komfortzone und der Fearzone. Ganz wichtig ist aber eine Dysregulation, dass wir den Stopp-Skill kennen. Stopp. Irgendwas ist gerade nicht so, wie ich es kenne, wie ich es brauche. Stopp. Stopp. Als erstes. Stopp. Versuchen wir, ich gerade mal kurz anzuhalten, Pause machen, kurz nicht reagieren. In Gedanken einen Schritt zurückgehen. Atmen. Dann achtsam, nicht wertend beobachten. Die Surroundings, die Gefühle beobachten. Und dann, okay, nachdenken. Was kann ich jetzt tun? Innerlich funktioniert das meiner Meinung nach immer. Also auch meiner Erfahrung nach immer. Kurz mal Stopp. So, wie gesagt, der Weg in die Growth Zone, war schon in die Fear Zone, ist für Neurodiverse sehr viel weiter, unsicherer, riskanter und anstrengender als für Neurotypische. Es erfordert von uns sehr viel mehr Mut, daraus zu gehen, weil wir alleine schon eine Angst vor dieser Dysregulationszone haben. Wir kennen unsere Reaktion. Wir wissen, ich habe einen Vulkanausbruch. Ey, das macht übrigens keinen Spaß. Wir müssen mehr diese Gewohnheiten aufgeben, diese absolute Sicherheit. Es tut auch weh, psychisch und körperlich, diese Komfortzone zu verlassen. Vor allem erfordert das Verlassen der Komfortzone, der Weg in die Growth Zone, erfordert von Neurodiversen sehr viel mehr Verständnis und Akzeptanz durch die anderen, also durch diese Gesellschaft, die Neurodiversität aber bereits schon nicht akzeptiert und in der Therapie. So, ganz wichtig, es tut mir leid, das so klar sagen zu müssen, Psychotherapie findet gerade in dieser Growth Zone statt. Eigentlich soll es eine Hilfe in diese Growth Zone sein, aber das heißt ja die Therapiebereitschaft. Ja, die Therapiebereitschaft hast du nur in der Growth Zone. Toll. Schauen wir uns doch mal an, warum wir als Neurodiverse mehr Probleme haben, Unterstützung zu erhalten, ambulante Therapie zu finden und stationäre Therapie durchzuhalten. Naja, ich muss es so ehrlich sagen, klassische Therapie funktioniert nicht für Neurotypische. So. Da muss Neurodiverse stehen übrigens. Neurodiversität ist keine Krankheit. Habe ich vorhin schon gesagt. Psychotherapie behandelt aber Krankheiten. Es gibt schon keine Diagnostik für Neurodiversität. Es gibt keine Diagnostik für Neurodiversität. Im Gegenteil werden unsere Skills zu Krankheiten. Ich habe euch hier mal einen Fragebogen für Internetnutzung, der natürlich eine Online-Sucht checken soll. Freuen Sie sich bereits auf Ihre nächste Internetsitzung. Nie, selten, manchmal häufig oder sehr häufig. Was ist denn, wenn ich da so einen regelmäßigen Online-Stammtisch habe? Darf ich mich da vielleicht drauf freuen? Oh, das ist mir direkt schon das ein Indikator für Online-Sucht. Gehen Sie ins Internet, wenn Sie sich niedergeschlagen fühlen. Ja, das sind meine... Kann ich mich austauschen? Sehr häufig. Yay, cool. Noch mehr Punkte. Fühlen Sie sich unruhig, frustriert oder gereizt, wenn Sie das Internet nicht nutzen können? Ja. Das ist ja mein Skill. Ups. Und so komme ich auf ganz viele tolle Punkte, weil das nicht vorsieht. Und wo sind eben diese Online-Freundschaften? Neurodiversität ist, wie gesagt, keine Krankheit. Es gibt keine auf uns passenden Ansätze. Es macht ja auch leider nicht viel Sinn, auf die einzelnen Formen der Psychotherapie einzugehen, beziehungsweise es wäre wahrscheinlich was für einen eigenen Talk. Unser langer Weg in die Growth Zone ist auch tatsächlich wird in der Psychotherapie als Hindernis betrachtet. Die stationäre Therapie hat ca. 9 Wochen. die einen bestimmten Aufbau haben, davon die ersten anderthalb Wochen ist ankommen, die ersten anderthalb Wochen ist gehen, dann solltest du aber bitte in dieser Closed Zone sein. Naja, und ambulante Therapie hat dank der Krankenkassen immer das Problem. Es gibt eine bestimmte Stundenzahl. In dieser Stundenzahl sollst du dich weiterentwickeln. Das ist zu kurz. So, und dann mal ganz konkret. Ab in die Klinik, raus aus der Komfortzone. Die Komfortzone. Die Gewohnheiten, den Lichtschalter, das genaue Ablauf, die Rituale und das, was Unsicherheit gibt, müssen wir für eine Therapie ablegen. Viele Kliniken verhängen 2 Wochen Kontaktverbot nach zu Hause. Zwecks abschalten. Kontaktverbot nach zu Hause. Zu den Menschen, die unsere Komfortzone sind, wo wir uns sicher fühlen. Wir uns unsicher fühlen, wenn kein Kontakt ist. Klar, das geht Neurotypischen auch so, aber ich habe immer das Gefühl, dass bei Neurodiversen noch schlimmer ist. Medikamente werden gestrichen, weil es ist ja gerade das Ziel, ohne auszukommen, weil Neurotypische kommen ohne aus. What? Denn Technik, die für uns viele von uns ein Skill ist, ist nicht gern gesehen, ist verboten. Entschuldigung, wie soll das funktionieren? Und dann, ich habe gleich mal ein paar Rahmenbedingungen stationärer Therapie. Klar, auch aus Kostengründen, aber hä? Wenn ihr neurodivers seid, werdet ihr wahrscheinlich auch gerade ein bisschen Panik kriegen. Es gibt in der Regel Doppelzimmer. Doppelzimmer heißt, wir haben keinen Rückzugsort. Die Tagesabläufe sind starr. Um 7 Uhr bist du aufgestanden zu sein, damit du um 7.30 Uhr einen Spaziergang machen kannst. Um 8 Uhr gibt es Frühstück für alle. Eine bestimmte Zeit. Dann ist irgendeine Gruppentherapie. Diese Kliniken haben Gruppentherapie. Alles. Wenn es Einzelgespräche gibt, dann sind die vielleicht 20 Minuten in der Woche. Der ist kein Platz für Individualität. Außerdem gibt es kaum auf ADHS, Autismus, spezialisierte Kliniken, die auch wirklich unsere Stärken sehen. Ja dann, eben, wie gesagt, in der Psychotherapieausbildung kommt Neurodiversität nicht vor, weil das Spektrum nicht heilbar ist. Aber wir brauchen ja auch keine Heilung. Das heißt aber, dass es das TherapeutInnen fehlen, die unsere Besonderheiten als unsere Stärken verstehen, nicht als krankhafte Abweichung von der Norm. Und dann ist es auch so, dass die meisten ambulanten TherapeutInnen sich gar nicht trauen, neurodiverse PatientInnen zu behandeln, weil wir halt anstrengender sind. Unsere Gehirne hinterfragen schneller. Wir sind komplizierter. Wir brauchen länger. Dann stationäre Therapie fördert und fordert vor allem Masking. Ich nehme an, ihr wisst, was Masking ist. Das ist, du wirst gezwungen, eine andere Person zu sein, als du tatsächlich bist. Du darfst nicht so sein, wie du bist. In der neurotypischen Gesellschaft ist es ja oft so. Dann verfallen viele neurodiverse Menschen, vor allem autistische Menschen, in ich imitiere andere, ich tue das, was ich denke, das von mir verlangt wird. Ich muss ja jetzt der Gesellschaft entsprechen. Wir zwingen uns, Jeans anzuziehen, obwohl wir die nicht vertragen. Wir machen keine Stimme, wir versuchen gerade zu sitzen. Wir versuchen zu ignorieren, wir sind im kompletten Overload. Und wissen eigentlich selber gar nicht mehr, was passiert. Und so kann man doch nicht an sich arbeiten. So macht Therapie keinen Sinn. Ich war einmal 9 Wochen in einer Psychotherapie und Gruppentherapie. Man wurde auch beim Essen beobachtet. Also wirklich quasi 24/7. Es gab da zwei Einzelzimmer, aber trotzdem. Ich war eine andere Person, als ich angekommen bin, als dann in dieser Therapiephase. Und man durfte dort in den letzten anderthalb Wochen wieder sich, ja, mach einfach so, wie du möchtest, so nach dem Motto. Und alle meinten, boah, Tanja, man merkt gerade, wie das alles von dir abfällt. Du bist viel lockerer, entspannter. Ja, ich war nicht mehr in diesem Dauerstress, beobachtet zu sein, okay, ich muss das jetzt mich so machen, wie alle anderen das wollen. Das kann nicht funktionieren. In dieser Situation können wir uns nicht entwickeln. Und vor allem auch stationäre Therapie mit Gruppentherapie fordert Kommunikation. Neurotypische Kommunikation. Die neurotypische Kommunikation ist aber nicht die neurodiverse Kommunikation. Wir haben hier vielleicht Kommunikation, indem wir irgendwas anders hinstellen. Wir schreiben, weil wir gar nicht mehr sprechen können. Das geht nicht. In der Gruppentherapie wird erwartet, dass du sprichst. Und es wird auch erwartet, dass du Gefühle benennen kannst. Aber nur eine bestimmte Zeit lang. Okay. Kümmert euch aber trotzdem oder trotz oder gerade wegen eurer Nervosität um eure Mental Health. Sucht Unterstützung. Nicht erst, wenn ihr sie braucht. Es ist furchtbar anstrengend, aber es ist wichtig. Ich habe noch ein paar Skills für Mental Health jetzt für euch. Primär für neurodiverse Personen. Ich hoffe, dass Neurotypische auch was rausziehen können. Erstmal eine Buchempfehlung. Von dem Self-Love Rainbow habe ich jetzt auch schon einige Comics in diesem Talk verbaut, weil ich die einfach super toll finde. Sie hat ein Buch, Self-Love Rainbow Workbook. Das ist schön, um DBT zu lernen, um Skills zu lernen. Ihre Comics und Challenges auf ihrer Webseite regen zur Selbstreflexion an und helfen uns, einen Umgang mit uns zu finden. Dann Daniel Donovan hatte ich jetzt auch, das ist Arzt von ADHS. Der Antiplaner bei ADHS. Auch die Comics auf ihrer Seite, ich gesagt, auch im Talk hatte dann. Die Little Penguin Studios. Sie arbeiten vor allem mit Kommunikationskarten, also mit Karten, die ich Leuten zeigen kann oder sogar geben kann. Auch dieses Sag mir dies, das und jenes nicht. Nein, ich muss nicht drüber hinwegkommen, dass ich anders bin. Nein, ich bin nicht falsch. Ich muss nicht therapiert werden, nur weil ich neurodivers bin. Ja, versuch's doch einfach. Es ist so leicht. Ja, für dich vielleicht. Für mich aber nicht. Sie arbeiten mit solchen Karten. Dann, wie gesagt, viele Neurodiverse haben ein Problem, Gefühle zu benennen. Wir haben auch in der Regel ganz starke innere Kinder. Dafür finde ich das ein gutes Gefühlstagebuch super. Es werden Gefühle erklärt als verschiedene, ja, Monsterchen. Und es gibt dieses Tagebuch. Dann, was mir empfohlen wurde, ist das Neurodiverse Friendly Workbook auf DBT Skills. Ist bestimmt auch hilfreich, ist immer mit vielen Erklärungen auch Platz zum selber ausfüllen. Für mich war es zu wenig bunt. Und kennt ihr wahrscheinlich alle, Fuchskind. Die Fuchskind-Comics und Bücher eignen sich zur Selbstreflexion, aber auch zur Aufklärung, also zum Verschenken an Menschen, bei denen ihr denkt, das wäre mir schon echt wichtig, dass die ein bisschen mehr über mein Neurodiverssein verstehen, zum Lesen, Gucken, Genießen. Und bei Fuchskind möchte ich euch wirklich doch die Sticker, Pins und Karten an die Hand legen. Wir sind der Invisible Disability Club. Neurodivers ist insoweit schon eine Disability, dass wir nicht in die Norm passen und dadurch Probleme haben. Und ja, ey, wenn wir Overlord sind, einfach mal in Ruhe lassen. Vielen Dank. Warum empfehle ich euch gerade das? Nicht zum Infodumping. Wobei, ja, okay, es ist Infodumping. Und zwar, mir geht es darum, es ist ausreichend, es durch den Tag zu schaffen und es ist okay, nichts okay zu sein. Leute, wenn ihr solche Comics seht, die regen automatisch zum Nachdenken an, zum bisschen bewusst werden. Diese Sheets von den, die Comics, die Bücher, das ist super. Und vor allem ist es eben auf neurodiverse Menschen ausgerichtet. Dann empfehle ich euch als nächsten Skill Austausch mit anderen Neurodiversen. Bei den Hexen gibt es jeden 3. des Monats abends ein Online-Treffen für ADHS. Neurodivers gibt es auch regelmäßige Treffen. Willkommen sind alle Hexen mit Verdacht auf Autismus, ADHS, Borderline und andere Neurodiversitäten. Der Austausch mit anderen Betroffenen ist super, super wichtig. Dann ist es auch wichtig, dass ihr euch über die eigene Komfortzone klar werdet. Wer und was gehört zu meiner Komfortzone? Auch in welcher Zone befinde ich mich gerade? Und er hat das Self-Love Rainbow, zum Beispiel ein Workbook dafür, was ich sehr empfehlen würde, damit ihr euch über diese Fragen bewusst werdet. Auch über so Fragen wie, was gibt mir denn außerhalb meiner Sicherheit, meine Komfortzone, Sicherheit, Geborgenheit? Es sollte etwas sein, was an jeden Ort mitgenommen werden kann. Meine Komfortzone, habe ich gemerkt, als ich diesen Talk geschrieben habe, ist nur mit Taprock. Und zum einen ist es so, unterwegs, wir haben beide Stärken und Schwächen, die wir aufeinander angepasst haben. Und der eine hat die Stärken, der gleichen die Schwächen vom anderen aus und so weiter. Und jetzt ist schon was passiert. Ich weiß, dass Habrok, der sich immer die Flucht- und Rettungswegepläne anschaut, mich aus der Gefahrensituation bringen wird. Er weiß, dass ich danach alles Administrative im Griff haben werde. Er hätte damit Probleme mit dem Administrativen, ich hätte mit den Gefahrensituationen Probleme. So gleichen wir unsere Schwächen aus, geben uns Sicherheit und Geborgenheit, allein dadurch, dass der die andere dabei ist. Deswegen ist meine Komfortzone der wichtigste Part davon. Habrock. Ja, diese Arbeitsteilung. Die richtige Partnerin balanciert unsere Stärken und Schwächen so, dass wir uns zusammen eine stabile, sichere, Geborgenheit bietende Komfortzone haben. Deswegen möchte ich euch wirklich ans Herz legen, sucht euch eine Person, der ihr wirklich vertrauen könnt, mit der ihr anmasken könnt. Aber auch bastelt euch eine mobile Komfortzone. Etwas, das euch an die Sicherheit und Geborgenheit eurer eigenen Komfortzone erinnert. Auch und gerade unterwegs. Was Haptisches. Viele autistische und neurodiverse Menschen haben Kuscheltiere. Die können groß sein, die können klein sein. Und wir müssen keine Kinder sein, um Kuscheltiere zu haben, die helfen. Kuscheltiere sind super, ja, haptisch was am Fühlen zur Beruhigung. Unser Kuscheltier versteht uns immer. Sie machen alles leichter. Also sie sind da, wenn wir ihnen angenommen werden wollen, wenn wir ihnen annehmen wollen. Kuscheltiere sind super wichtig. Bei mir ist es Kuscheltiere, aber auch meine Wawuschelchen-Threads, die ich ja teilweise auf Mastodon habe. Vor allem aber die Menschen in meiner Komfortzone, die ich absolut vertraue, denen schicke ich davon noch mehr und erzähle auch, das ist für mich meine Komfortzone, dass ich mich mehr traue. Dann gibt es eine Imaginationsübung, den sicheren Ort. Der sichere Ort, das ist ein mentaler Ort, an den wir jederzeit gehen können, wenn wir das brauchen, quasi so, ich snap. Es ist natürlich, es dauert, bis wir das lernen, aber genau, sicherer Ort. Das ist ein Ort, an dem wir uns sicher und geborgen fühlen, an dem es uns gut geht, der uns eben aus solchen Situationen rausbringen kann. Ich bin gerade im Overlord, da sind zu viele Menschen in dem Fahrstuhl. Sicherer Ort. Dieser Ort kann ein realer Ort sein, ein Ort aus dem Film, Serie, Buch. Er kann aber auch komplett ausgedacht sein. Wichtig ist nur, dass wir uns diesen Ort jederzeit vorstellen können. Jeder wirklich snap, der Ort ist da. Ihr könnt euch ein Bild davon aufs Smartphone laden, klar. Aber, sorry, am sicheren Ort darf kein einziger anderer Mensch sein. Weil, auch wenn der eine Mensch unsere Komfortzone ausmacht, kann es sein, dass wir uns gerade genau mit diesem Menschen zoffen. Ja, dann gehört der da nicht hin. Wir sollten noch jeden Schritt aus der Komfortzone feiern und in einem kurzen Tagebuch festhalten. Zusammenfassung. Mental Health. Recharge yourself. Wie ihr eure Batterie aufladet oder neue Löffel besorgt, ist egal. Ihr müsst aber erst merken, dass es nötig ist. Drüber nachdenken. Und vor allem auch Me-Time. Pause machen. Me-Time. Sozialkontakte pflegen und uns in diesen schützen. Quality Time mit Menschen, die uns gut tun. Online und offline. Vermeidet Menschen, die euch nicht gut tun. Manchmal habt ihr das Gefühl, der hat jetzt einen Freund, der ist weg. Aber es wird neue Menschen geben, die diesen Platz einnehmen und vielleicht sind die im Endeffekt sogar größer. Eat, sleep, drink, repeat. Ich sag es nochmal. Hope kontrolliert ja auch schon, ob bei uns im Kühlschrank alles richtig ist dafür. Mindestens 1,5 Liter täglich trinken. Ideal sind 3 Mahlzeiten täglich. Wichtiger als 3 Mahlzeiten ist, dass es gesund, nahrhaft und stärkend ist. Kein Junkfood. Findet euer ideales Schlafpensum und versucht euch daran zu halten. Kein Masking. Schützt euch selbst, indem ihr sagt, kein Masking. Auch Grenzen setzen, wenn ihr das Masking braucht. Ich weiß, dass es nicht an allen Orten geht. Aber wenn ihr gerade die Energie dafür habt, könnt ihr ja vielleicht versuchen, Orte und Menschen zu ändern, an denen derzeit noch Masking nötig ist. Zum Beispiel mit den Büchern, die ich vorgestellt habe, zur Aufklärung über Neurodiversität. Ihr ganz wichtiger Skill ist auch, um Hilfe und Unterstützung bitten. Dafür müssen wir jetzt erst mal sagen, okay, ja, ich habe ein Problem. So, und dann haben wir ganz oft die Frage, ist es jetzt eigentlich okay, um Hilfe zu bitten? Ja, es ist okay. Und es ist auch okay, uns einzugestehen, dass ich Hilfe und Unterstützung brauche. Wir sind sogar, weil wir es uns eingestehen können, das ist eine Stärke. Ihr müsst euch dafür aber erstmal, also tatsächlich diagnostizieren lassen. Und das kann furchtbar problematisch werden. Weil wir brauchen jetzt einfach Fachärztinnen, die das können. Tipps zu hilfreichen Fachärztinnen gibt es eben zum Beispiel von anderen neurodiversen Personen. Es ist übrigens relativ egal, welche Diagnose im Spektrum vergeben wird. Ich selbst erfülle ja gleich mehrere Diagnosen. Was davon jetzt zutrifft, ist egal. Hauptsache, ich habe eine Diagnose, mit der ich mir Hilfe suchen kann. Und ja, Behördenquatsch. Ohne Diagnose gibt es keine weitere Unterstützung. Sorry, aber ihr braucht eine Diagnose, um überhaupt irgendwie Behördenquatsch Unterstützung zu bekommen. Ja, nochmal, not all disabilities are visible. Und das gilt auch jetzt, wenn ihr neurotypisch seid. Auch neurodiverse Menschen, das ist vielleicht nicht anzusehen, und wer ist es trotzdem, weil ihr uns dazu macht. Eine Disability. So, aber Behinderung. Wenn ihr neurodivers seid und ihr habt Autismus und so, und ihr habt diese Einschränkungen, stellt einen Antrag auf Feststellung des GdB. Nämlich auch zum Selbstschutz. Schwerbehindert ab GdB 50 bedeutet, dass ihr einen höheren Schutz habt, gekündigt zu werden, zum Beispiel. Dann beantragt eine Pflegestufe. Dann bekommt ihr eine Haushaltshilfe, eine Reinigungskraft. Und Pflegegeld zur flexiblen Verwendung. Sehr witzig fand ich, dass, als ich den Talk geschrieben habe, kam plötzlich die GPN mit. Unser Motto für den nächsten GPN ist Common Code, Different Roots. Ey, cool. Ich wollte doch eh noch einen Talk zu diesen Hilfen machen, der passt hier nicht mehr rein. Und dann habt ihr es über Wurzeln. Und wie gesagt, so eine Komfortzone, das ist super, weil die können wir uns auch Erwachsene auch noch schaffen. Klar, wir brauchen viel Wille dazu, therapeutische oder Herzensmenschenunterstützung, aber wir können es uns schaffen. Wir sind nicht verloren, nur weil wir eine scheiß Kindheit hatten. Und nochmal, du darfst Nein sagen und Grenzen setzen. Unsere Grenzen, das Nein sagen, das ist das Wichtigste, auch als Neurotypische, was wir für unsere Mental Health tun können. Und ganz klar, wer unsere Grenzen verletzt, verletzt unsere kleine Komfortzone. Hausrecht. Raus aus meinem Leben. Pause machen. Ihr solltet täglich Pausen einplanen. Auch Pause machen von Vergleichen mit anderen. Vor allem, wenn ihr neurodivers seid, vergleicht euch nach Möglichkeit nie mit neurotypischen. Ich glaube, viele Neurotypische, die jetzt den Talk gesehen haben, hoffentlich werden mir zustimmen, dass Neurotypische in gewisser Weise schon sehr viel einfacher im Leben haben. Aber diese ganzen Anpassungsschwierigkeiten, die ihr Neurodiverse haben, habt ihr nicht. Und versucht auch Pause zu machen von Perfektionismus. Ihr dürft euch so akzeptieren, wie ihr seid. Du bist okay, so wie du bist. Wenn du anders wärst, wärst du nämlich nicht du. Ihr dürft euch selbst akzeptieren und lieben, wie ihr seid. So, und dann hatte ich hier nochmal dem Self-Love-Rainbow gesagt, da gibt es auch Mental Health Challenges. Ich habe direkt schon die erste Aufgabe auf meinem Mastodon-Account gepostet. Hier nochmal für euch. Aufgabe 1, der 31-Day Mental Health Challenge. What's one thing you can change in your day to improve your mental health? Eine einzige Sache überlegt ihr euch heute noch, die ihr machen könnt, um eure Mental Health zu verbessern. So. Und für diese Mental Health Challenge und für all eure Fragen oder auch für mehr Psycho-Wabuschel, kontaktiert mich gerne und folgt mir gerne auf Mastodon. Eure Mental Health dankt für eure Aufmerksamkeit.
So, willkommen zurück zum Q&A. Ich habe Wabuschel jetzt direkt bei mir, um eure Fragen zu beantworten. Fangen wir doch mal an. Warum steht auf deinen Folien, dass neurotypische Probleme in der Therapie haben? Meinst du neurodiverse?
Ja, und es fiel mir sehr schwer, diesen Fehler einfach stehen zu lassen, anstatt das Pre-Recording nochmal zu machen. Ich dachte mir, das ist auch eine therapeutische Übung. Ich lasse das jetzt so.
Warum zählen Kaffee und Mate denn nicht zu den 1,5 Litern Getränke täglich?
Ist das, was ich gelernt habe, dass die Flüssigkeit ziehen. Jetzt habe ich nochmal nachgeguckt und angeblich ist das ein Mythos. Aber fragt doch gleich mal den nächsten Talk. Die Person, da habe ich gesagt, Alkohol gehört auch nicht dazu. Die Person wird euch das bestimmt beantworten können.
Ja, der nächste Talk ist ja die Wissenschaft vom Whisky. Da ist bestimmt was Interessantes dabei. Wie schaffst du es denn zu verreisen und wie lange musst du dich darauf vorbereiten? Kostet das nicht viel Energie?
Witzigerweise geht es relativ schnell. Ich habe so feste Checklisten. Die mache ich mir auch für jeden Tag eine Checkliste. Ich habe so Packtaschen, richte mir für jeden einzelnen Tag tatsächlich eine Packtasche. Und dann, ich glaube, für den Urlaub im September habe ich eine Woche vorher angefangen. Aber dann verreisen ging eigentlich ganz gut, zumal ich auch dann was habe, worauf ich mich freuen kann. Und ich habe festgestellt, dass es gerade bei so einer ADHS-Autismus-Beziehung, wie wir sie haben, auch einfach mal gut tut, eine Woche lang nur für mich selber sorgen müssen. Deswegen ist es eigentlich ganz schön. Deswegen freue ich mich auf den nächsten Urlaub auch schon wieder.
Eine Frage aus dem IRC-Kanal. Darf die Polizei ein Wohnmobil durchsuchen, wenn man denn gerade parkt oder kampiert?
Wenn sie einen Durchsuchungsbeschluss haben, wobei ich es für sehr unwahrscheinlich halte, dass sie in dem Moment dann direkt das durchsuchen würde, weil es gerade geparkt wird. Sie müssten ja schon wissen, wo das steht. Aber da bin ich tatsächlich konkret überfragt. Diese ganz spezifischen Fragen.
Hast du die stationäre Therapie denn trotz der Probleme dann noch bis zum Ende durchgehalten, quasi bis zur regulären Entlassung fertig gemacht?
Die 9 Wochen, beim ersten Mal ja, bei der zweiten Therapie bin ich nach 2 Wochen gegangen, weil es einfach gar nicht mehr ging, mich da irgendwie reinzufinden. Das ging nicht und da habe ich nach 2 Wochen gesagt, das hat keinen Sinn.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Also wenn du es 2 Wochen lang probierst und es einfach nicht klappt, dann
Ja, vor allem
wie
dieses
findest du denn deine.
Masking, es
Ah,
ist.
sorry. Wie
Ja,
findest du
bitte.
denn in deine Komfortzone?
Das müssen wir alle selber finden. Ich kann von dem Self-Love-Rainbow gibt es da ein Manual. Das fand ich total hilfreich. Kann ich jetzt natürlich nicht scheren, weil das ist Copyright und so weiter, aber such da einfach mal danach. Sie hat da ein sehr schönes Manual auf Englisch, aber ich glaube, es gibt es auch auf Deutsch übersetzt. Müsst ihr mal selber suchen danach. Das ist sehr hilfreich.
Was bei deinem Talk mir aufgefallen ist, du hast da sehr viele schöne Diagramme und Charts und so drinnen. Wo findest denn du diese ganzen Ressourcen?
Die habe ich tatsächlich auch am Ende angegeben.
Ah, stimmt,
Es
da war
ist
was.
aus den Büchern, die ich empfohlen habe, auch immer schöne Quellenangabe und so weiter, weil ich es total wichtig fand, euch das vorzustellen, dass ihr selber was zum Arbeiten auch habt, dass ihr überlegen könnt, ob das was für euch selber auch wäre.
Diese Bücher, wie findest du denn die? Also ist das, du gehst zum Beispiel in eine Bibliothek und fragst dort oder wird dir das von Freunden empfohlen?
Nee, tatsächlich war das damals noch auf mittlerweile X, das einfach unter dem Hashtag ADHS, Neurodivers und sowas findet man einiges. Oder was ich gerne mache, ist einfach immer googeln und gibt es irgendwie schon neuen Comics dazu und dann finde ich die. Und dann finde ich es auch immer ganz toll, wenn tatsächlich jemand das eben jetzt auf Mastodon oder so unter den Hashtags teilt, dass man sich davon inspirieren lassen kann.
Dann kann man quasi den Hashtags folgen und kriegt dann in seine
Genau.
Timeline solche Ressourcen auch reingespült.
Genau.
So, ich schaue gerade noch mal. Ich glaube, ich sehe nämlich sonst keine weiteren Fragen. Nee, dann danke ich dir vielmals für deinen zweiten Talk. Auch der war sehr unterhaltsam und auch vor allem sehr lehrreich. Genau. Vielen Dank.
Danke euch. Tschüss.